Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ein Höhepunkt des Berliner Poesiefestivals im Juni 2020 war die Rede von N. Carson. Mit einer illusionslos freundlichen Stimme und trockenem Witz unternimmt die kanadische Dichterin 13 mal kürzere, mal längere Streifzüge, die in die Antike und in die eigene Kindheit führen. Sie lobt den Fehler und den Irrtum und zeigt, wie die Metapher das Denken inspiriert. Aristoteles, Joseph Conrad, Gustave Flaubert, Hegels Schwester Christiane und ihre Freundin Martha begegnen einander. Auch hartnäckige Kopfschmerzen und das Rückwärtsgehen finden Platz in der Berliner Rede zur Poesie. Simone Kapst leiht Anne Carson ihre Stimme und liest die Übersetzung von Anja Utler.
13 ways of looking at a short talk.
13 Blickwinkel auf einige Worte. 1.
Short talk on what I think about most.
Einige Worte dazu, worüber ich am meisten nachdenke.
Error.
Irrtümer.
And its emotions.
Und die Gefühle dazu.
On the brink of error is the condition of fear. In the midst of error is a state of folly and defeat. Realizing you've made an error brings shame and remorse. Or does it? Let's look into this.
An der Grenze zum Irrtum liegt die Angst. Inmitten eines Irrtums herrschen Torheit und Niederlage. Den eigenen Irrtum zu erkennen, verursacht Scham und Schuldgefühle. Wirklich? Schauen wir uns das genauer an. Eine Menge Leute, darunter Aristoteles, halten den Irrtum für einen interessanten und wertvollen geistigen Vorgang. In seiner Rhetorik erörtert Aristoteles die Metapher und sagt, es gibt drei Arten von Wörtern. Fremdartige, gewöhnliche und metaphorische. Fremdartige Wörter verwirren uns einfach. Gewöhnliche vermitteln etwas, das wir schon wissen. Die Metapher aber liefert uns etwas Neues und Frisches. Was ist das Frische an einer Metapher? Aristoteles sagt, die Metapher erlaubt dem Denken, sich selbst dabei zu erleben, wie es einen Fehler macht. Er stellt sich vor, wie das Denken sich über die glatte Oberfläche gewöhnlicher Sprache bewegt. Und diese Oberfläche wird auf einmal brüchig oder kompliziert. Unerwartbarkeit taucht auf. Alles wirkt zunächst sonderbar, widersprüchlich oder falsch. Dann ergibt es Sinn. Und in diesem Moment, so Aristoteles, wendet sich das Denken an sich selbst und sagt, wie wahr? Und doch hatte ich mich geirrt darin. Aus dem wahren Irren der Metapher lässt sich etwas lernen. Nicht nur, dass die Dinge anders sind, als sie scheinen, weshalb wir uns in ihnen irren, sondern auch, dass diese Irrtümer wertvoll sind. Nicht abbringen lassen davon, sagt Aristoteles. Hier gibt es viel zu sehen und zu fühlen. Metaphern lehren das Denken. Die eigenen Fehler zu genießen und etwas zu lernen aus dem Nebeneinander dessen, was der Fall ist und was nicht. Ein chinesisches Sprichwort sagt, ein einzelner Pinselstrich schreibt keine zwei Zeichen. Und doch macht ein guter Fehler genau das. Hier ein Beispiel. Es ist ein Fragment aus der altgriechischen Lyrik, das einen arithmetischen Fehler enthält. Der Dichter scheint nicht zu wissen, dass 2 plus 2 gleich 4. Alkman, Fragment 20.
I'll insert a footnote here because this poem, which may be fragmentary, begins with a sentence that has no subject. So instead of a subject, I've inserted a question mark in brackets. Alkman Fragment 20. Question mark made three seasons.
Fragezeichen machte drei Jahreszeiten, Sommer und Winter und Herbst als die dritte und als viertes den Frühling, wenn es die Blüten gibt. Nur genug zu essen gibt es nicht. Nun lebte Alkman im 7. Jahrhundert vor Christus in Sparta. Sparta war ein armes Land und es ist unwahrscheinlich, dass Alkman dort ein wohlhabendes oder wohlgenährtes Leben führte. Diese Tatsache bildet den Hintergrund für seine Äußerung, die in den Hunger führt. Hunger, wenn er dir widerfährt, fühlt sich immer an wie ein Fehler. Eichmann erlaubt uns, diesen Fehler gemeinsam mit ihm zu erfahren, durch den zielführenden Einsatz einer falschen Rechnung. Für einen armen Dichter in Sparta, der nichts mehr in seinem Schrank hat am Ende des Winters, für den kommt der Frühling so, als hätte die Naturwirtschaft es sich plötzlich anders überlegt, als viertes in einer Reihe von dreien, was seine Arithmetik aus dem Gleichgewicht treibt und seinen Vers ins Enjambement. Eichmanns Gedicht bricht ab, mitten in einem jambischen Metron, ohne zu erklären, woher der Frühling kam oder warum Zahlen uns nicht dabei helfen, die Wirklichkeit besser unter Kontrolle zu kriegen. Es gibt drei Dinge, die mir an Eichmanns Gedicht gefallen. Erstens, dass es klein ist, leicht und mehr als perfektioniert ökonomisch. Zweitens, dass es Farben andeutet, etwa ein fahles Grün, ohne sie zu nennen. Drittens, dass es ihm gelingt, ein paar zentrale metaphysische Fragen ins Spiel zu bringen, wie wer hat die Welt gemacht, ohne offenkundiges Urteil. Ihnen ist aufgefallen, dass das Verb machte im ersten Vers kein Subjekt hat? Für das Griechische ist es sehr ungewöhnlich, dass ein Verb kein Subjekt hat. Tatsächlich ist das ein grammatikalischer Fehler. Strenge Philologen würden Ihnen sagen, dass es sich schlicht um eine Überlieferungspanne handelt, dass das Gedicht, wie wir es haben, gewiss ein Fragment ist, abgebrochen von einem längeren Text. Und dass es so gut wie sicher ist, dass Eichmann den für die Schöpfung Verantwortlichen genannt hat, in den Versen, die dem vorangingen, was wir hier haben. Das kann gut sein. Aber wie Sie wissen, ist das Hauptziel der Philologie, alle Freude, die man an einem Text haben kann, auf eine geschichtliche Panne zu reduzieren. Und mir ist nie wohl bei der Behauptung, man wisse genau, was ein Dichter sagen will. Lassen wir also das Fragezeichen dort am Anfang des Gedichts und bewundern wir den Mut, mit dem Eichmann sich dem stellt, was es einklammert. Und viertens gefällt mir an Eichmanns Gedicht, wie es den Eindruck erweckt, dass ihm die Wahrheit wie der Willen herausplatzt. So mancher Dichter strebt nach diesem Ton absichtsloser Klarheit. Aber nur wenigen gelingt er in dieser Einfachheit wie Eichmann. Natürlich ist die Einfachheit nur vorgetäuscht. Eichmann ist ganz und gar nicht einfach. Er ist ein Meistertüftler an der Wirklichkeit oder, wie Aristoteles sagen würde, ihr Nachahmer. Nachahmung, auf Griechisch Mimesis, ist Aristoteles Sammelbegriff für das wahre Irren der Poesie. Mir gefällt an diesem Begriff, wie umstandslos er akzeptiert, dass das, womit wir uns befassen, wenn wir Poesie betreiben, der Irrtum ist. Die mutwillige Produktion von Irrtümern, der bewusste Bruch und die Verkomplizierung von Fehlern bis zum Auftritt von Unerwartbarkeit. Damit umgeht ein Dichter wie Eichmann Angst, Sorge, Scham, Schuld und all die anderen albernen Gefühle, die mit dem Fehlermachen in Verbindung gebracht werden, und nimmt es auf mit der Tatsache an der Sache. Für Menschen ist Unvollkommenheit die Tatsache an der Sache. Eichmann bricht die Regeln der Arithmetik, gefährdet die Grammatik und lässt die Metrik in seinem Vers auflaufen, um uns mit dieser Tatsache in Berührung zu bringen. Diese Tatsache bleibt auch am Ende des Gedichts und Eichmann hat wahrscheinlich noch genauso viel Hunger. Nur in unserem Erwartungsquotienten hat sich etwas geändert. Indem er die Erwartungen in die Irre gehen ließ, hat Eichmann etwas perfektioniert. Tatsächlich hat er etwas mehr als perfektioniert. Mit einem einzelnen Pinselstrich.
2. Short talk on Ovid. I see him there on a night like this, but cool. The moon blowing through black streets. He has supper and walks back to his room. The radio's on the floor. Its luminous green dial blares softly. He sits down at the table. People in exile write so many letters. Now Ovid is weeping. Each night about this time he puts on sadness like a garment and goes on writing. In his spare time he is teaching himself a local language, Getic, in order to compose in it an epic poem that no one will ever read.
2. Einige Worte zu Ovid. Ich kann ihn dort sehen. Es ist eine Nacht wie heute, aber kühl. Der Mond fegt durch die schwarzen Straßen. Er isst zu Abend, geht dann zurück in sein Zimmer. Das Radio auf dem Boden, seine leuchtend grüne Skala plärrt leicht. Er setzt sich an den Tisch. Menschen im Exil schreiben so viele Briefe. Jetzt weint Ovid. Jeden Abend um diese Zeit zieht er sich die Traurigkeit über, wie ein Kleidungsstück, und schreibt weiter. In seiner Freizeit bringt er sich die Regionalsprache bei, Getisch, um in ihr ein Versepos zu schreiben, das nie jemand lesen wird.
3. Short talk on Joseph Conrad. A footnote. The reason I wrote this was the following. We were living in New York in an apartment building, very tall apartment building with an elevator. And one day I was standing in the lobby waiting for the elevator, and the elevator arrived, and Joseph Conrad came walking out. Or so I thought. And it occurred to me as I stood there that I could follow Joseph Conrad and see where he would go on a normal day in New York. But of course I didn't do that. I just stayed and waited for the elevator and went on with my life. But after that, subsequent days, I was working on trying to work on other things, and Joseph Conrad kept popping up. Every sentence became a sentence about Joseph Conrad. So I thought, well, I just have to nail this once and for all. Just sit down, write something about Joseph Conrad, and put an end to the issue. So that's what I did. So there are a whole lot of facts here. They're all false.
3.
Short talk on Joseph Conrad.
Einige Worte zu Joseph Conrad.
Joseph Conrad gave a reading in London at the London Library in 1907.
1907 las Joseph Conrad in Londons Bibliothek. Nach der Lesung kam eine rothaarige Frau auf ihn zu. Er hatte sie schon vorher gesehen, wie sie ihre Kreise zog und sich ganz hinten hinsetzte, sich aber nichts dabei gedacht. Ich kenne sie aus dem Kongo, sagte sie jetzt. Ich kenne ihre Ehefrau. Meine Ehefrau, dachte er. Aber weil sich seine Seele gerade laut rührend zurückzog, wie immer nach einer Lesung, konnte er sie kaum hören oder sich daran erinnern, wie das ging, Englisch. Hatte sie gesagt, kenne sie genau, nicht ihre Ehefrau? Ihre Stimme, eine Krähenstimme, stieß nach ihm. Irgendein Wochenende, alle miteinander verbracht, und am nächsten Tag habe er ihr einen Brief geschickt, ein Gedicht. Weit hinten in seinem Kopf stieg Panik auf. Etwas entpackte sich. Er drehte sich weg, lenkte sich ab. Schuld war die Berührung durch etwas Vergangenes. War ihm zuwider, ihn wunderte, wie sehr. Sie schloss sich zum Abendessen an, das Charles, der Londoner Bibliothekar, in einem nahegelegenen Bistro bestellt hatte. Sie hastete den anderen hinterher, und weil die Berührung durch dieses Ehefrau oder kenne genau auf der Innenseite seiner Haut brannte wie Gift, durfte Joseph Conrad ihrem Blick nicht begegnen, er sich von keinem Pathos vernebeln lassen. Und als sie sich ans Ende des Tisches setzte und laut zu jedem sprach, der ihr zuhörte, spürte er, wie das rupfte an seiner Schläfe. Aber er drehte sich nicht hin. Jetzt, wo er einmal damit angefangen hatte, musste er sie immer weiter ignorieren. Und das Abendessen dauerte. Es war unfair. In anderen Zusammenhängen bewunderte er Durchhaltevermögen. Sie war dabei zu ertrinken. Er drehte sich nicht hin. Das Licht der reinen Vernunft gleicht, wie Joseph Conrad gern sagte, in seiner Kälte der Elektrizität. Stolze Fügungen wie diese kamen ihm manchmal beim Schwimmen in den Sinn, wirkten danach aber etwas deplatziert. Nein, diese Rettungsaktion war jenseits seiner Möglichkeiten. Und er war ein Retter.
Eventually the dinner ended. It was still 1907. No one had drowned.
Irgendwann war das Abendessen zu Ende. Es war immer noch 1907. Niemand war ertrunken. Sie ruckten sich ihre Mäntel auf die Schultern und sagten nette Abschiedssachen. Er bekam keinen Blickkontakt zu ihr. Sie brachen alle gemeinsam auf, zurück zur Bibliothek, um dann ihrer Wege zu gehen. Es war eine Nacht im frühen Winter. Er wurde zutiefst ungeduldig mit sich, glühte vor Feigheit. Sein Herz schlug zu schnell. Er ließ sich ein wenig zurückfallen und ging neben ihr. Sie wirkte nicht überrascht. Unerkanntheit umschloss sie, als ob sie ein Spiel spielten, als ob Tücher sie umhüllten oder sie durch alte Räume irrten. Wie sie auf Weißbrot gekommen waren, konnte er später nicht mehr sagen, aber es leuchtete in seinem Kopf, dieses Gespräch, wie das Brot geleuchtet hatte, und er versuchte ihr, das alles zu sagen. Vielleicht hatte sie davon gesprochen, in einer Schlange im Morgengrauen um Brot anzustehen, geschickt von der Mutter, und dann wieder heimzulaufen mit einem Leib, schwer wie zwei Schulbücher. Selbst wenn man jetzt von Brot träumte, dann nicht vom groben, dunklen Brot der Kindheit, da gab ihr Joseph Conrad recht. Traumbrot. Das mythische Brot war so weiß wie frisch gewaschene Manschetten.
Once he had gone from London.
Einmal war er in sein Heimatland gefahren, von London aus, und man hatte ihn zu einer Taufe auf dem Land eingeladen. Es war Juni. Auf dem Hinweg zog es sich zu, mattgrau, verwaschen. Ein Sommerwetter typisch für die Region. Die übliche Zeremonie in einer kleinen weißen Kirche, wo sie alle dicht gepackt saßen wie Zähne und kurzen jubelnden Liedern zuhörten, die ein 10-jähriges Mädchen, die Schwester des neuen Babys, falsch sang. Die Sonne kam heraus, alle stürzten aus der Kirche, standen zwischen Gräbern, sprachen, staunten. Weite, unbestimmte Felder liefen zu allen Seiten bis an die Berge. Er erinnerte sich an das Gefühl, ein kleiner Fleck zu sein, inmitten eines Grüns, so gleißend, dass die Augen davon schmerzten. Bald darauf stieg man in Autos und fuhr zum Mittagessen in ein nahegelegenes Bauernhaus. Sonnenlicht ergoss sich weiter über alles. Am Bauernhaus standen alle Türen offen, Kinder stolperten raus und rein, überall geschäftige Gespräche. Er kannte kaum jemanden, stand also in einem Zimmer drinnen und verschaffte sich Überblick für den Fall, dass er einmal darüber schreiben würde. Neben ihm ein Tisch, gehüllt in Spitze und vollgepackt mit Kuchen. Einer der Kuchen war dick wie zwei Schulbücher. Mit einem Lächeln benutzte er ihren Vergleich, verziert mit dem Namen des neuen Babys. Ein Kuchen in der Form eines Bären mit Schokoguss und voll mit Bonbons, die für die Kinder herausquollen. Viele lockere Sahnetorten und mehrere hohe, klotzähnliche Strukturen mit Schichten roter Marmelade. Es gab auch kleinere Gerichte, Cracker mit Schrimps drauf und ähnliches. Und zu guter Letzt und relativ spät wurde auf einem eigenen, blau gemusterten Porzellanteller und unter einer Anmutung respektvoller Eile ein Stapel Weißbrotscheiben hereingetragen. Der Teller kam aus Zufall in einem Sonnenstrahl zu stehen. Und das Weißbrot leuchtete in seiner eigenen Frömmigkeit, auf der Spitzendecke in diesem schattigen Zimmer, abgestellt in der Geschichte eines sonnigen Nachmittags auf uraltem Landbesitz, inmitten von Feldern, die sich bis an die Grenzen des Denkens erstreckten. Niemand aß das Weißbrot. Es war nicht da, um gegessen zu werden. Es war ein Kapitel Zivilisation. Er hatte dieses Kapitel gelebt und sie hatte das auch, diese rothaarige Frau, an armen Orten zu armen kindischen Zeiten. Als ein leuchtender Berg knuspriger Weißbrote in einem Schaufenster doppelt so hell strahlte wie die Rubine und Diamanten, die der Juwelier ein Stück weiter auf derselben Straße ausstellte. Die beiden standen vor Londons Bibliothek, herauskatapultiert aus der Erinnerung, benommen durch die sexuelle Nähe von Verehrung. Sie setzte an, um etwas über Metaphern zu sagen, darüber, dass Metaphern auch wirklich seien. Das interessierte ihn nicht. Er betastete seine Taschen nach dem kleinen Notizbuch, in dem er gern Gedanken festhielt, aber er hatte es im Hotel gelassen. Er zog sich selbst um sich zusammen und entkam. 4. Einige Worte zu Forellen.
In Haiku, according to Kawabata,
Das Haiku, so Kawabata, kennt in Bezug auf Forellen diverse Wendungen. Herbstforelle und absteigende Forelle und rostige Forelle sind unter den von ihm erwähnten. Absteigende Forelle und rostige Forelle sind Forellen, die ihre Eier gelegt haben. Erschöpft, komplett ausgelaugt, schwimmen sie ins Meer hinab. Natürlich gab es manchmal auch Forellen, die in tiefen Gumpen überwinterten. Sie wurden verbliebene Forellen genannt.
Of course there were occasionally trout that spent the winter in deep pools. These were called remaining trout.
5. Einige Worte zu Flaubert.
Short talk on Flaubert. At one time I imagined myself a novelist. As a novelist I enjoyed a limited success.
Früher einmal hielt ich mich für eine Romanautorin. Mein Erfolg als Romanautorin war überschaubar. Aber immer hatte mir eine andere Art Roman vorgeschwebt. Und auch als mir allmählich klar wurde, dass davon auch alle anderen Romanautoren fantasieren, ließ ich mich nicht beirren, selbst wenn ich nicht wusste, was das sein sollte, außer wahr und unabweisbar, wenn es erst soweit war. Dann würde ich sagen können, jetzt schreibe ich.
Where would you put a third arm? Is a question asked in creativity assessment tests.
Wo würden Sie einen dritten Arm platzieren? Ist eine Frage, die in Kreativitätstests gestellt wird, heißt es zumindest. Wird diese andere Art Roman so sein wie ein dritter Arm? Nein, sicher nicht wie ein dritter Arm. Dort würde weniger und immer weniger sein, nicht immer mehr. Roland Barthes hat sich theoretisch damit beschäftigt, aber er ist gestorben, ist nicht weit genug gekommen. Ich könnte andere Versuche anführen, andere, die verzichteten, Flaubert etc. Die Frage ist, verzichten worauf? Den Sessel, in dem ich sitze? Auf sein fantastisches Flechtwerk? Es ist ein Korbsessel, alter Sessel, von der Veranda hinterm Haus hereingebracht für den Winter. Auf mich, wie ich hier sitze, mit einer Lampe, in eine Steppdecke gewickelt, neben den riesigen schwarzen Fenstern, diese Dezemberschwärze, diese 4.30 Uhr Küche, wie sie sich im frühen Glas spiegelt, dieses Glas zu kalt zum Anfassen, die Lautstärke der Stille in einer Küche des Nachts, das kleine Knarzen meines Sessels.
To be a different kind of novel, it would have to abolish all this, abolish, not just renounce.
In einer anderen Art Roman müsste man das alles abschaffen. Abschaffen, nicht nur darauf verzichten. Verzichten ist schwach, reaktiv, egoistisch. Würde ich jemals wirklich schreiben, würde es mich in sich hineinziehen und alles ausradieren bis auf meine Anständigkeit. Ich würde in allen Punkten meiner Geschichte entsprechen, aber meine Geschichte wäre keine Geschichte von Himmel, Hölle, Chaos, der Welt, dem Trojanischen Krieg oder Liebe. Sie würde sich einfach selbst erzählen. Sie hätte keine Lücken, keine kleinen, unanständigen Stellen, an denen ich nicht weiß, wovon ich spreche. Weil es eine Geschichte über nichts und alles zugleich wäre. Aber jetzt, als mir langsam dämmerte, dass ich mehr oder weniger Flauberts berühmten Brief mit dem Buch über nichts von 1852 zitierte, den alle zitieren, wenn ihnen diese Idee zum ersten Mal kommt, da wusste ich, dass ich es verloren hatte. Das Raunen, die Spur, diesen springenden Punkt, an dem die Sache mir gehörte. Ich wusste, ich hatte verwirkt, mich verrannt, fuchtelnd, ungenau und weiterquasselnd. Es hatte mich wieder umgangen. Es gab mich frei, geklammert in meine Decke, ein Phantom im Rückzug. Es war abgerauscht. Die Dämmerung machte kaum die Luft blau. Die Spannung erlahmt.
Chilled and stale as the old night itself, I stood up and folded the quilt. Wishing I were hungry, but I was not.
Erkaltet und abgestanden wie die alte Nacht persönlich, stand ich auf, faltete die Decke, wäre gern hungrig gewesen, war es aber nicht, wäre gern die Art Mensch gewesen, die ein Bad nimmt, aber ich bade für gewöhnlich nicht. Einer der Gründe dafür ist, dass genau in dem Moment, in dem ich meinen Körper in kochend heißes Wasser hinabsenke, ich für den Bruchteil einer Sekunde, und zwar ausnahmslos, wieder 5 Jahre alt bin. Und es ist Sonntagabend und mich packt das Grauen. Grauen wovor? Ich weiß es nicht. Die Schule am Montag? Aber ich bin nicht ungern in die Schule gegangen. Vielleicht am Anfang doch, später nicht mehr. Jedenfalls schwappt die Angst hoch, in durchdringendem Auftrieb. Eine große heiße Welle aus Angst schießt durch Gedanken und Körper. Eine Empfindung, vielleicht von Zeit, wie sie einen Körper von einem Sonntagabend zu einem Montagmorgen bringt und danach zu allen anderen Montagmorgen, immer weiter und weiter bis zur Auslöschung. Nolens Volens. Bergeweise Momente, die den Körper von jetzt nach dann zwingen, von grau zu grau, von exponiert zu exponiert. Dieses Fortschreiten, diese aufreibende, nicht verhandelbare, tilgende Vorwärtsbewegung ins Dunkel. Das dunkle was? Und was ist mit dem knisternd schieren Kick, der sich kochend heißes Badewasser ja nicht abstreiten lässt? Das, was Glitzerndes daraus aufschoss und der Körper geradezu sang. Und dann war es vorbei. Gibt es ein Erhabenes der Kindheit? Aber das Erhabene ist perforiert von Egoismus. Vom ekstatisch schmalen, harten Schnabel meines Selbst, das verlangt, ich zu sein. Mein Selbst, das die Wörter dafür findet. Wenn ich die Wörter finde, kann ich es wirklich werden lassen. Das habe ich gedacht. Und das war der Moment, in dem ich mich hinsetzte, um eine Schriftstellerin zu werden.
If I can find the words, I can make it real, is what I thought. And that is when I sat down to be a writer. At first, the energy required for using my new beak obscured anxieties or questions like what to write and who cares. I wrote about my friend Martha, who knocked over a pile of coins in the library.
Die Energie, die ich für die Benutzung meines neuen Schnabels brauchte, lenkte anfangs ab von Ängsten und Fragen wie, was schreiben und für wen. Ich schrieb über meine Freundin Martha, die in der Bibliothek einen Stoß Münzen umwarf. Ich schrieb über einen Kirchgang mit meiner Schwiegermutter am Weihnachtstag. Ich schrieb über Schnee. Und es war da, beim Schreiben über den Schnee, in der Kontemplation, dass der Zweifel einsickerte. Und alle meine Sätze wandten mir vorwurfsvoll ihre grässlich leeren Gesichter zu. Es war in der Numismatikbibliothek, dass Martha den Münzstoß umwarf. Wollte ich ihnen erklären, aber die Sätze waren ohne Erbarmen. Immer dieses pseudonaive Uralzeug über Martha, lass es einfach, riefen sie. Schnee, einmal mehr, höhnten sie. Ich machte trotzdem noch eine Weile weiter mit der Schwiegermutter am Weihnachtstag-Geschichte. Die mochte ich. Sie nahm Stellung zu Knien in Kirchen. Die Idee wirkte originell, hatte eine gewisse Schärfe. Während der Predigt begann meine Schwiegermutter am Weihnachtstag-Geschichte, überkreuzte ich die Beine. Die Beine zu überkreuzen verunsicherte mich. Einmal bei einem Abendessen in Berlin war ich neben einem Mann gesessen, der davon lebte, amerikanische Krimis für einen deutschen Verlag zu übersetzen. War gefeuert worden, hatte keine deutsche Entsprechung für »She crossed her legs« finden können, die nicht obszön war. Kann das stimmen? Ich sah nach, was von meinen eigenen Beinen zu sehen war. Zwei knubbelige Knie in schwarzen Strumpfhosen. Ich blickte mich um und sah, sonst hatte niemand die Seinen überkreuz. Orte wie Kirchen, fühlen sich da alle unsicher? Kennt irgendjemand die Regeln? Hatte man die Regeln diskutiert, bevor ich kam? In einer Kirche Respekt zu zeigen, funktioniert über Imitation. Eine Schwiegertochter zu sein auch. Wir alle imitieren Leute, die die Regeln kennen. Ich erschaffe mich auf meinem Weg immerfort selbst, hat Sartre gesagt. Ich hatte zu Weihnachten ein Buch über die Existenzialisten bekommen, Leute, die Imitation ablehnten, Leute, die sagten, Regeln verursachten ihnen Brechreiz. Ich überkreuzte meine Beine in die andere Richtung. Geht es ums Überkreuzen selbst? Sind gerade Linien den Krummlinien ethisch überlegen? Warum sagen wir, ein Verbrecher ist auf die schiefe Bahn geraten?
Why do we call criminals crooks? I studied Pythagoras in school.
In der Schule hatte ich mich mit Pythagoras beschäftigt, ein früher Philosoph, kein Existenzialist. Er stellte eine Liste aller Dinge dieser Welt in zwei Spalten auf. Er setzte gut, männlich, Licht, Grenze, gerade, korrekt in die eine Spalte, die rechte, und böse, weiblich, dunkel, grenzenlos, gebogen, verloren, in die andere, die linke. Es steckt Angst in den Regeln. Es steckt Angst in den Regeln und Blödheit in den Sätzen. Dieser ganze alte Hass auf Frauen und alles Schiefe seit Pythagoras, gepackt in blödsinnige Sätze. Ich sah darin einen einzigen großen Mühlstein, der sich durch Tage und Nächte und Geschichte und Philosophie und Romane malte. Plötzlich fällt mir Martha wieder ein, wie sie in der Numismatikbibliothek einen Stoß Münzen umwirft. Es klang nach Münzen. Es gibt nichts, was sich vergleichbar anhört, wenn es umgeworfen wird. Der Numismatiker schaute verärgert. Später lachte Martha, aber in diesem Moment nicht. Ihre Mutter war zu dieser Zeit in der Klinik einer wenige Meilen entfernten Stadt auf der Intensivstation und erholte sich von einer 9-stündigen Operation. Oder erholte sich nicht. Die Ärzte nebulös, die Schwestern überarbeitet. Martha wünschte, der Numismatiker hätte davon etwas gewusst. Vielleicht hätte er Marthas Arm genommen. Vielleicht hätte Martha im Treppenhaus nicht geweint.
Once Martha and I went to Greece together to an international writers' conference.
Einmal fuhren Martha und ich zusammen nach Griechenland auf eine Schriftstellerkonferenz. Während wir dort waren, mochte ich nicht schreiben. Stattdessen zeichnete ich Skizzen in ein Skizzenbuch und nannte es das Wasserglas. Als ob alle Welt in Wirklichkeit darauf aus wäre, ein Glas voll mit Wasser in Griechenland. Nicht etwa eine andere Art Roman oder ein paar nicht blödsinnige Sätze. Die Skizzen waren ein bisschen wie Cartoons, aber liebevoll. Wir sehen das Glas mit Wasser mit dem russischen Dichter die Treppe hinauf verschwinden. Oder fest umklammert vom türkisch-zypriotischen Romanautor, der es in zwei Gläser gegossen hat. Oder dem spanischen Schriftsteller abhanden gekommen, hinter einem Berg Toast auf dem Frühstückstisch. Toast überzeugend zu zeichnen, fand ich schwierig, so von der Seite. Dagegen war es eine Freude, den Dichter aus Peru zu zeichnen, der behauptete, er habe sein Lama dabei gefilmt, wie es aus dem Wasserglas trank. Denn ich wusste bereits, wie man Lamas zeichnet. Auf dem Video war praktisch nichts. Unterdessen hatte der frühere Nobelpreisgewinner aus Irland vor Jahren einmal in einer Bar gesehen, wie das Wasserglas von Samuel Beckett gehoben wurde. Und dafür gibt es kein Pronomen, sagte er immer wieder. Der serbische Dichter fiel aus dem Bus. Niemand hatte Mitleid mit ihm. Er trank nie Wasser. Dann schließlich am letzten Tag alle Schriftsteller in ihren Eule von Athen-Kostümen. Es bleibt eine unvergessliche Erinnerung. Ich machte eine hervorragende Skizze davon. Darunter hingekritzelt alle ihre irren Unterschriften. Während unserer Zeit in Griechenland hatten Martha und ich viel gelernt. Unsere unterschiedlichen Temperamente machten uns unser gemeinsames Hotelzimmer praktisch unerträglich. Das treibt mir jetzt die Tränen in die Augen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Art Tränen. Ich schlage das Wasserglas-Skizzenbuch auf der letzten Seite auf. Darauf eine Zeichnung leerer Hotelbalkone. Jemand hat 5 a.m. an den Seitenrand geschrieben und dann ergänzt, schon ist morgen da. Dazu ein Büschel grüner und blauer Kleckse. Dass ich sie gemacht hätte, kann ich mich nicht erinnern.
6. Short talk on my headache. Although gamma is the third letter of the ancient Greek alphabet, the fourth book of Aristotle's Metaphysics is called Metaphysics Gamma, because there are two extant metaphysics alphas, and, may we suppose, no one could bear to call one of them lesser, so references to the fourth book are given as Metaphysics Gamma 4 in brackets, or sometimes Metaphysics 4, 3 in brackets. This being the book where Aristotle outlines three versions of his famous principle of non-contradiction.
6. Einige Worte zu meinen Kopfschmerzen. Obwohl Gamma der dritte Buchstabe des altgriechischen Alphabets ist, trägt das vierte Buch von Aristoteles, Metaphysik, den Namen Metaphysik Gamma, weil es von der Metaphysik Alpha zwei gibt und, wie wir annehmen dürfen, es nicht zumutbar gewesen wäre, eines davon nachgeordnet zu nennen. Deshalb bezieht man sich auf das vierte Buch mit Metaphysik Gamma 4 oder manchmal mit Metaphysik Gamma 4 in Klammern 3. Und in eben diesem Buch skizziert Aristoteles seinen berühmten Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch in drei Fassungen.
7. Short talk on Homer and John Ashbery.
7. Einige Worte zu Homer und John Ashbery.
Homer's Odyssey, Book 24.
Homers Odyssee, Buch 24.
The souls of the suitors all go down to Hades. Hermes leads them, gibbering like bats, past the white rock of Lucas and other underworld landmarks.
Die Seelen der Freier steigen gemeinsam in den Hades hinab. Hermes führt sie, allesamt schnatternd wie die Fledermäuse, vorbei am weißen Felsen von Leukas und anderen Wegmarken der Unterwelt. Vorbei am Themon on Neron, das Homer nicht beschreibt und nicht erklärt. Themon ist Volk, Bevölkerung oder Land. Oneron, Traum. Träume als Bevölkerungsgruppe. Mein Freund Stanley Lombardo, Übersetzer, übersetzt es mit Traumraum. Wie also würde so etwas funktionieren? Wie ein großes Verzeichnis, wo alle Träume in alphabetischer Reihenfolge darauf warten, des Nachts in einen Kopf zu schlüpfen? Oder stehen sie nur so herum mit Martinis? Oder sind sie vom Bedeuten so gelangweilt, dass sie in Haufen auf dem Boden herumliegen? Gibt es ein Geschäft für Mitbringsel? Hat es Bücher von Adorno? Bilden sie Splittergruppen und Animositäten aus? Sitzen sie auf Stühlen wie bei einem Vorsingen? Schweißgeruch? Erschöpfung und Tränen? Oder sind sie selig jenseits von Bedeutung? Barfuß, koordiniert durch sanfte Glöckchen? Trainieren sie laufend, um in Traumform zu bleiben? Oder ist es mehr wie das absolute Gehör? Gibt es Traumbäume, die ihnen Schatten spenden? Und kleine Traumbuben, die sich auf ihnen verstecken, während ihre Mütter unten nach ihnen suchen und verzagen? Füllen sich ihre Traumstraßen mit großen Mengen, die es schnell und zugleich langsam über die Gehsteige treibt? Und jede einzelne Person steckt in ihrer eigenen Membran, klar und kompakt und landläufig wie der Tod? Wenn es in den Träumen Hunde gibt, muss man mit ihnen Gassi gehen? Falls Freud dort ist, gibt er sich reserviert oder amüsiert er sich? Ein Stück weiter an der Straße, wo mein Freund Stanley Lombardo, Übersetzer, sein Sommerhaus hat, gibt es eine Farm, auf der Emus und Lamas grasen. Ein Schild am Zaun klärt uns darüber auf, dass Lamas ihren Jungen vorsummen. Keine Sorge, impliziert das Schild, das Gesumme geht in Ordnung. Stößt die Bevölkerungsgruppe der Träume Warnrufe aus? Dem Augenschein nach sind Emus plustrig, spurtende Geschöpfe, im Wesentlichen Torso. Lamas sind majestätisch, mit einer Anmutung tiefer Komik, und sie sind größer, als sie wirken. Wenn du mit so einem zusammenstößt, kannst du dich von deinem Auto verabschieden, meinte Stanley Lombardo, Übersetzer. Er sagte mir, dass Lamas nie aufhören, ihre Ohren zu bewegen, nicht mal, wenn sie schlafen. Die Frage, ob sie aufhören, sie zu bewegen, wenn sie in einem Traum schlafen, soll demnächst in einige Worte zu Stanley Lombardo betrachtet werden, worin ich Stanley Lombardo, Übersetzer, vergleichen möchte mit John Ashbery als einer Persönlichkeit mit der Veranlagung zu fahrlässiger Freude in beliebiger Situation. Ungefähr ein Jahr vor seinem Tod war ich bei einem Interview, zu dem John Ashbery per Skype zugeschaltet war, weil er 90 Jahre alt war und müde. Die Interviewer hatten ein bisschen Angst vor ihm, zwei Interviewer, stocherten nach einem Anknüpfungspunkt für ein Gespräch. Die eine erwähnte ein Buch, von dem sie behauptete, John Ashbery habe es geschrieben, mit dem Titel Light. Licht. Ashbery stritt das ab. Sie insistierte. Sie habe das Buch bei sich zu Hause im Regal. Schließlich einigten sie sich darauf, dass es eine Ausgabe der Zeitschrift Art News zu diesem Thema sein musste. Ja, John, können Sie etwas sagen dazu? Fragte der andere Interviewer, worauf Ashbury nach einer sehr langen Pause erwiderte, Licht. Was würden wir ohne es machen?
8. Short talk on major and minor.
8. Einige Worte zu Haupt und Neben.
Major things are wind, evil, a good fighting horse, prepositions, inexhaustible love, the way people choose their king.
Hauptsachen sind der Wind, das Böse, ein gutes Schlachtross, Präpositionen, unerschöpfliche Liebe, das Verfahren, mit dem sich Menschen ihren König wählen.
Minor things include dirt, the names of schools of philosophy, mood and not having a mood, the correct time.
Nebensachen sind unter anderem Schmutz, die Namen philosophischer Schulen, Stimmungen und nicht gestimmt zu sein, die richtige Uhrzeit.
There are more major things than minor things overall.
Insgesamt gibt es mehr Haupt- als Nebensachen. Aber es gibt mehr Nebensachen, als ich hier aufgeschrieben habe. Nur ist es entmutigend, sie aufzuzählen.
I do not want you to be separated by a wire mesh lined with glass from your life itself like some electra.
Ich möchte nicht, dass ein glasgespicktes Drahtgewirr sie von ihrem eigenen Leben abschneidet, wie eine gewisse Elektra.
9. Short talk on Hegel.
9. Einige Worte zu Hegel.
It was the year my brother died. I lived up north and had few friends or they all went away. Christmas Day I was sitting in my armchair reading something about Hegel.
Es war in dem Jahr, als mein Bruder starb. Ich lebte droben im Norden und hatte wenig Freunde, oder sie waren alle weggegangen. Am Weihnachtstag saß ich in meinem Sessel und las etwas über Hegel. Sie werden es mir nachsehen, wenn Sie jemand sind, der viel über Hegel weiß oder etwas davon versteht. Ich tue das nicht und werde ihn nicht gut wiedergeben. Aber ich habe ihn so verstanden, dass er die allgemeine Kritik an seiner fürchterlichen Prosa satt hatte und er behauptete, die konventionelle Grammatik mit ihrer plumpen Subjekt-Verb-Dichotomie stehe im Widerspruch zu dem, was er Spekulation nannte. Und Spekulation sei das eigentliche Geschäft der Philosophie. Und Spekulation sei der Versuch, die Wirklichkeit in ihrer interaktiven Ganzheit zu begreifen. Die Funktion eines Satzes wie »Vernunft ist Geist« sei nicht eine Tatsache zu behaupten, sagte er, sondern Vernunft und Geist so nebeneinander zu legen, dass sich ihre Bedeutungen in der Spekulation sacht vermengen könnten. Ich war beglückt von dieser Vorstellung eines philosophischen Raums, durch den die Wörter in sanfter, wechselseitiger Neubestimmung drifteten. Aber gleichzeitig war ich elendiglich einsam, weil meine ganze Familie tot war und hier war Weihnachten. Also zog ich mir den Mantel an und dicke Stiefel und ging hinaus, um ein wenig Schneestehen zu betreiben. Seit ich klein war, hatte ich kein Schneestehen mehr praktiziert. Ich hatte vergessen, wie unglaublich es ist. Ich ging in die Mitte eines Waldstücks, Tannen, die Lehrmeister in diesen Dingen, rund um mich herum. Minus 20 Grad im Wind, aber unter Bäumen ist kein Wind. Die Welt subtrahiert sich in Schichten. Äußere Geräusche wie Verkehr und Schaufeln verschwinden. Innere Geräusche werden hörbar. Knacken, Ächzen, Streicheln, Zweige, Vogelatem, Zehennägel von Eichhörnchen. Die Tannen bewegen sich gewaltig, weiß in perfektem Schwung, von sich selbst überwältigt. Kleine Eisnebelstöße und ein paar Golddinger wabern hoch. Schatten rächen ihre Bewegungslosigkeit über den Schnee, unter der Vibration anderer Schatten, die sie queren. Schatten auf Schatten, in exakten Geschwindigkeiten. Es ist sehr kalt und dann beginnt auch das sich zu subtrahieren. An seiner Oberfläche kühlt der Körper aus, aber sein Kern ist heiß. Und es ist möglich, die Oberfläche abzutrennen, sich in den Kern zurückzuziehen, in den atemberaubender Frieden einströmt, So atemberaubend, dass mich das Wort atemberaubend nicht beschämt. Und es ist nicht der Frieden, wie bei einer Trennung von den Sinnen, sondern der durchspülende Frieden des Sehens, Hörens, Fühlens. Direkt im Kern des Schnees, direkt im Obhutskern des Schnees.
At the very core of the care of snow. It has nothing to do with Hegel, and he would not admire the clumsily conventional sentences in which I've tried to tell about it.
Das hat mit Hegel nichts zu tun, und er könnte sich auch nicht begeistern für diese plump konventionellen Sätze, mit denen ich versucht habe, es zu erzählen. Aber ich vermute, wenn ich an diesem Weihnachtstag nicht die Gestimmtheit von Hegels sehr eigener grammatikalischer Entrüstung anprobiert hätte, wäre ich niemals hinausgegangen, um im Schnee zu stehen. Wäre auch nicht dort geblieben, um damit zu spekulieren. Hätte nicht die Geduld aufgebracht, mich hinzusetzen und mir diese Spekulation aufzuschreiben, als sei das eine angemessene Beschäftigung für einen Nachmittag, als sei es plausibel, dass ich damit das eisige Feiertagsgrauen in eine Art Nachhausekommen transformieren lässt. Hegel wünscht frohe Weihnachten.
Merry Christmas from Hegel. 10. Short talk on Hegel's sister Christiane, who described herself as a small parcel that people wanted to wrap up and ship away.
10. Einige Worte zu Hegels Schwester Christiane, die sich selbst beschrieb als ein kleines Paket, das die Leute packen und wegschicken wollten.
It's not as if they used a private language. The heart has within it a law. They were born 3 years apart. It wasn't some Jane Austen brother-sister intensity with fur-lined cloaks and rushing out of room.
Es ist nicht so, als hätten sie eine Privatsprache benutzt. Das Herz hat in sich ein Gesetz. Sie wurden in einem Abstand von 3 Jahren geboren. Zwischen ihnen war keine Jane Austen-Bruder-Schwester-Intensität, von wegen pelzgefütterte Capes und aus Zimmern stürzen. Aber überall, wo Christiane in ihren Gedanken oder ihren Träumen am Tag oder in der Nacht hinsah, da kniete er am Straßenrand mit seiner kleinen Werkzeugtasche und brachte etwas in Ordnung. Da spazierte er unterm Sternenhimmel. Das Herz hat in sich ein Gesetz. Sie kaufte ihm auf dem Weihnachtsmarkt einen Hut und hob ihn auf und gab ihn ihm am Morgen seiner Hochzeit mit Marie Helena Susanna von Tucher. Hegel war 40, die Braut 20. Er trug den Hut zum Hochzeitsfrühstück, das bis nach Mittag dauerte. Christiane musste ihm etwas sagen. Es ergab sich nicht. Das verheiratete Paar stieg in seine Kutsche und fuhr. Christiane stand in eigenartig blauem Mondlicht auf der Straße. Hätten Sie nicht auch manchmal gern ein Wort, das der Liebe die Handgelenke bricht und sie die Treppe hinunterwirft? Nach einer Weile lud Hegel Christiane zu sich und Marie nach Nürnberg in ihr neues Zuhause ein. Vielleicht könnte sie bei ihnen wohnen und sich im Haus nützlich machen. Christiane kam nicht gut an in Nürnberg. Sie war in ständiger Unruhe. Womöglich artikulierte sich Hass. Sie spürte, wie der Raum der Welt sich verwischte. Als sie einen Nervenzusammenbruch hatte, kam sie in eine Heilanstalt und blieb dort für ein Jahr. Ich glaube, es war 1820 und danach hatte sie ein Zimmer für sich in Stuttgart. Sie schrieb ihrem Bruder einen Brief, der verloren gegangen ist. Er schrieb ihr mehrere. Ihr Tonfall ist streng. Die Nachricht von seinem Tod erreichte sie 1831. 3 Wochen später ertränkte sich Christiane. Ich weiß nicht, was auf Christianes Grabstein steht oder ob sie einen Grabstein hat. Ein Zitat aus dem Werk ihres Bruders, fast jedes Zitat, hätte gewirkt wie zu viel. Sie war keine ironische Person.
11. Short talk on walking backwards.
11. Einige Worte zum Rückwärtsgehen.
My mother forbade us to walk backwards. That is how the dead walk, she would say. Where did she get this idea? Perhaps from a bad translation. The dead, after all, do not walk backwards, but they do walk behind us. They have no lungs and cannot call out, but would love for us to turn around. They are victims of love, many of them.
Meine Mutter verbot uns, rückwärts zu gehen. So gehen die Toten, sagte sie. Wo hatte sie das her? Vielleicht aus einer schlechten Übersetzung. Schließlich gehen die Toten nicht rückwärts, sie gehen hinter uns. Sie haben keine Lungen und können deshalb nichts rufen, aber sie hätten es liebend gern, dass wir uns umdrehen. Sind der Liebe zum Opfer gefallen, viele von ihnen.
12. And here we come to the interactive portion of the reading, where I do a part of the short talk and you do a part of the short talk, and it comes together to form a tiny digital meaning. So in this one, your part is simply the word deciduous with a question mark at the end. So deciduous. Let's practice. 1, 2, 3. Ready? 12. Short talk on reading.
12. Einige Worte zum Lesen.
Some fathers hate to read but love to take the family on trips.
Manche Väter lesen nicht gern, aber sie lieben es, mit ihrer Familie Ausflüge zu unternehmen. Verrückt, wie oft sie sich im selben Auto wiederfinden. Manche Kinder hassen Ausflüge, lesen aber gern. Die unfassbar klar geschnittenen Schultern der Rockies erspähte ich durch die Absätze von Madame Bovary. Wolkenschatten zogen behäbig über ihren riesigen Felsnacken, folgten den Flanken ihrer Nadelwälder. Seit diesen Tagen kann ich keine Haare auf Frauenkörpern sehen, ohne zu denken, Laub abwerfend?
And since those days I do not look at hair on female flesh without thinking. And finally, short talk 13. This one is also an interactive short talk in which your part is the following two sentences. Let's buy it. What a bargain. With an exclamation mark at the end of each of those. Let's buy it. What a bargain. Remember your line. 13. Short talk on the sensation of airplane takeoff.
13. Einige Worte zum Gefühl, wenn ein Flugzeug abhebt. Naja, weißt du, das könnte die wahre Liebe sein, die zurennt auf mein Leben, mit den Armen wedelt und ruft, ist gekauft, was für ein Schnäppchen.
Well, you know, that could be true love running towards my life with its arms up, yelling, let's buy it, what a bargain. Thank you and good night.
Ann Carsons Berliner Rede zur Poesie mit dem Titel 13 Blickwinkel auf einige Worte war ein Höhepunkt des Berliner Poesiefestivals. Aus hinlänglich bekannten Gründen war die kanadische Lyrikerin Carson nicht nach Berlin gereist, sondern nahm die Rede in ihrer Wohnung auf. Simone Kerbst trug die Übersetzung von Anja Udler vor, erschienen im Wallstein Verlag. Ton Hermann Leppich, Redaktion Jörg Plath.